Seine Tage als Landtagsabgeordneter sind gezählt. Er will nicht mehr oder hat gesagt, ich will mal was anderes machen. 10 Jahre hat er im Landtag gesessen und jetzt will er wieder studieren gehen. Aber er will noch Kommunalpolitik machen, steht auf der Stadtliste der Partei Die Linke auf Platz 1. Die Rede ist von Matthias Bärwolf und den habe ich jetzt im Studio. Schönen guten Tag, Herr Bärwolf.
Schönen guten Morgen.
10 Jahre im Landtag, macht das was mit einem?
Ja, das macht ganz viel mit einem.
Verändert einen ganz schön. Was ist mit Ihnen passiert in den letzten 10 Jahren?
Na, ich habe zumindest erstmal viel mehr graue Haare bekommen. Das ist das Offensichtliche. Und man lernt natürlich auch ganz viele Perspektiven kennen. Ganz viele Realitäten, weil man mit ganz vielen unterschiedlichen Personen zu tun hat, mit denen ich als Normalsterblicher nicht zu tun hätte. Man lernt also andere Umgangsformen auch. Man lernt auch Prioritäten setzen, weil man viele Informationen verarbeiten muss und da muss man doch entscheiden, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Ja, das sind alles so Dinge, die da auf dieser charakterlich-psychischen Ebene vielleicht stattgefunden haben.
Vor 10 Jahren waren Sie wie alt?
Ich muss das mal rechnen. Da war ich 18.
18, also ja. Doch wirklich mit einer der Jüngsten. Da war schon, Carsten Schneider war damals jüngster Bundestagsabgeordneter, genau. Und Sie waren der jüngste
Landtagsabgeordnete.
Jüngste, genau. Landtagsabgeordnete. Und dann, was will denn der Vogel hier? Ne?
War so in der Art. So in der Art.
Also Sie sind belächelt worden und beäugt und waren so der, selbst in der eigenen Partei war das nicht so einfach?
Naja, also da gab es Leute, die gesagt haben, der kann das, dem trauen wir das zu. Und es gab Leute, die gesagt haben, Mensch, das ist doch alles arg früh. Aber ich glaube, das, was wichtig ist, dass man halt eine politische Haltung hat. Und wenn man eine politische Haltung hat, dann kann man sich auch den Fachthemen ganz gut nähern. Schwierig ist bei den Leuten, die keine politische Haltung haben und trotzdem in der Politik sind. Das,
von denen habe ich gehört, ja. Ne? Was heißt denn politische Haltung? Also so klassischerweise würde man ja sagen, Sie sind da Linkspartei, dann sind Sie links. Aber was ist heutzutage links? Das ist schwer zu erklären oder fällt Ihnen das leicht?
Naja, mit politischer Haltung meine ich tatsächlich sowas wie ein Wertegerüst, an dem man sich entlang hangelt oder was man sozusagen für seine Entscheidungsfindung auch hat. Also, dass man ein humanistisches Menschenbild hat, dass man sagt, Solidarität ist für mich ein wichtiger Wert, dass man sagt, ich lege eher Wert auf Kooperation, denn auf Konkurrenz. Da gibt es ja verschiedenste Konstellationen und ja, ich als Linker bin natürlich großer Freund offener Gesellschaften und weniger autoritärer. Das sind alles so Aspekte und das sollte man, wenn man in die Politik geht, sollte man doch schon wissen, wo da so die Reise mit einem auch hingeht. Dann macht es einem auch leichter, verschiedene Dinge auch zu bewerten.
Das heißt, Sie wollen eher in der Gruppe arbeiten, gleichwertig, solidarisch. Das ist natürlich trotzdem, wenn es um Macht geht, auch innerhalb einer Partei und es geht ja auch um Macht innerhalb von einem Parlament, dann immer schwierig, diesen Grundgedanken, diese moralische und dieses Gerüst, dieses Wertegerüst durchzuhalten. Denn auch in der Partei muss man sich ja durchbeißen, da gibt es ja auch Machtkämpfe. Kann man da die Haltung sich wirklich immer bewahren oder knickt man auch mal ein?
Ja, jetzt fragst du den Falschen. Ich habe nie großartig in diversen Machtauseinandersetzungen mitgemischt, habe mich da immer vornehm zurückgehalten, weil das nicht meine Baustelle ist. Ich bin dann eher jemand, der versucht, auf einer inhaltlichen Art und Weise und auf einer inhaltlichen Ebene zu argumentieren und für Mehrheiten zu streiten. Aber natürlich passiert das. Das ist doch ganz klar.
Jetzt ist nach 10 Jahren Schluss, sagen Sie, wahrscheinlich Rückkehr nicht ausgeschlossen und jetzt wollen Sie Stadt- und Raumplanung an der Fachhochschule Erfurt studieren. Das ist ja so ein bisschen vielleicht die Kompetenz für die Stadtpolitik, denn die wollen Sie ja nicht verlassen. Also Sie wollen weiter ehrenamtlich im Stadtrat sitzen und stehen da sogar auf der Wahlliste auf Platz 1. Also die Kommunalpolitik, die macht Ihnen weiterhin noch Spaß.
Ja, die macht mir vielleicht sogar noch mehr Spaß. Ich habe jetzt im Landtag 10 Jahre lang Sozialpolitik gemacht und da bin ich auf verschiedene Probleme gestoßen und aufmerksam geworden, weil Sozialpolitik ist nicht nur, wo packen wir welche Jugendhäuser hin, wie werden die Kitas finanziert und was machen wir für Menschen mit Behinderung, sondern Sozialpolitik ist auch die Art und Weise, wie wir Stadtpolitik machen, wie wir mit Großprojekten umgehen, welche Auswirkungen die haben. Es gibt in der Stadtentwicklung immer so diese schönen Sachen, dass man soziale Brennpunktgebiete saniert und aufwertet und in der Hoffnung, dass man damit den Leuten hilft, aber den Leuten hat man damit nicht geholfen. Man hat ihnen halt schöne Häuser hingesetzt, die sie jetzt nicht mehr bezahlen können. Und von daher glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass Menschen mit einem sozialpolitischen Hintergrund und vielleicht auch mit einem sozialpolitischen Bewusstsein zum Beispiel auch solche stadtplanerischen Maßnahmen durchführen. Das finde ich spannend, das finde ich ganz interessant, zumal es ja relativ einfach fällt, in Erfurt, in Jena, in Leipzig, in Berlin über Gentrifizierung zu reden, über Aufwertung. Aber was ist in Arton? Was ist in Stadt Ilm? Da ist keine Aufwertung.
Ja, das ist natürlich eine Landespolitik, die Sie ja verlassen wollen, obwohl es jetzt ja gerade mal spannend werden könnte. Also der Machtwechsel, der ist ja fest in der Planung der Partei Die Linke. Bodo Ramelow will Ministerpräsident werden und die Chancen stehen ja gar nicht schlecht. Und die SPD hat sich irgendwie auch so drauf eingestellt. Die Grünen würden mitziehen, würden aber vielleicht auch mit der CDU zusammengehen, vielleicht auch die SPD. Aber es ist ja ein spannender Landtagswahlkampf, wo die CDU ja möglicherweise nach über 20 Jahren dann mal in der Opposition sitzen könnte. Das wäre ja zumindest doch eine große Veränderung. Und da wollen Sie nicht dabei sein?
Naja, das ist so ein bisschen das weinende Auge. Die Position, die es da gerade gibt, die ist schon sehr, sehr interessant. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Da gibt es dann auch Gestaltungsspielräume, wo man eben eigene Ideen auch umsetzen kann. Aber ich sag mal so, also für mich persönlich, ne, ist das... Ich habe jetzt 10 Jahre Landtagspolitik gemacht und da macht man Gesetze, die über das Leben von Tausenden von Menschen sozusagen Einfluss haben. Und man lebt ja da in einer sehr privilegierten Situation. Man braucht sich um sein Einkommen keine Gedanken machen, um seine Rente nicht und verschiedene andere Sachen. Und ich habe einfach Angst, dass man dann irgendwann so ein bisschen auch den Bezug zur Realität verliert und dann sozusagen dieses Abgeordnete sein als Persönlichkeit anfängt zu leben. Und spätestens da sollte man aufhören. Und jetzt kann ich über mein Ende selber entscheiden. Wenn andere dann sagen, Beowulf, das ist nicht gut, das ist dann vielleicht nochmal was anderes.
Oh, ich kann über mein Ende selbst entscheiden. Das ist das Ende in der Politik. Jetzt geht es ja irgendwie erstmal richtig los.
Ja, das ist mit jetzt dem Studium. Keine Werbung für Sterbehilfe. Das ist es nicht.
Ne. Klang ein bisschen so, aber Stadt- und Raumplanung. Was muss man sich darunter vorstellen an der FH Erfurt? Was bedeutet Stadt- und Raumplanung?
Na, das ist das Verhältnis zwischen dem Menschen und dem Raum. Ich habe ja mal ein Semester versucht, neben dem Landtag Geografie in Jena zu studieren. Das ist ganz spannend, also das Verhältnis von Mensch und Raum. Und Stadtplanung, Raumplanung ist das wahrscheinlich nochmal sehr viel konkreter. Also was machen wir mit der sozialen Daseinsvorsorge? Was machen wir mit den Versorgungsnetzwerken, wenn wir gucken, Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen und sowas, Schuldnerberatungsstellen? Wie sind die aufgestellt? Wo sind die? Wie sind die Verkehrssysteme, dass die Menschen auch mit öffentlichen Verkehren dorthin kommen? Das sind alles so Fragen. Natürlich auch die Frage, wie kann man Gewerbe, soziale, kulturelle, ökologische Dinge miteinander verknüpfen. Und da hoffe ich so ein wenig, dass ich an der FH auch, nachdem ich diesen Überblick sozusagen durch die Landtagspolitik habe, da vielleicht auch die ein oder anderen Instrumente kennenlerne, um sowas dann auch besser zu planen.
Mhm. Ja. Also ist das eigentlich ein hochpolitisches Studium, weil Stadtentwicklung, Stadt- und Raumplanung ist ja eigentlich was Politisches, weil es ist ja die Frage, wie, unter welchen Bedingungen und Strukturen Menschen leben.
Richtig, in welcher Stadt wollen wir leben? Wie ist die Stadt? Ist die hat sich ja im Laufe der Jahrhunderte auch entwickelt, auch sozusagen je nachdem, welche funktionalen Rahmenbedingungen es gibt und gab. Und Stadtpolitik ist eben immer auch der Spiegel sozialer Verhältnisse. Und das habe ich manchmal den Eindruck, gerät auch in der Stadtverwaltung Erfurt zu kurz. Aber da werden wir dran arbeiten.
Da habe ich das Gefühl, dass Sie Lust haben auf das Studium.
Ja, durchaus, ja. Mhm.
Dann werden wir mal gucken, was das für Auswirkungen auf die Stadtpolitik hat und was auch das Wahlprogramm der Linken in der Kommune für Auswirkungen möglicherweise hat. Sie haben ja jetzt mit den Grünen und der SPD gemeinsam regiert, die letzten fünf Jahre. Man nennt das nicht Koalition, sondern Kooperation, weil es ja direkte Koalition soweit nicht gibt. Was war das? War das eine Kooperation? War das eine Vereinbarung auf dem Papier oder abgestimmtes Verhalten im Vorfeld? Wie schätzen Sie dieses rot-rot-grüne Bündnis ein nach knapp 5 Jahren?
Na, jetzt kommen wir wieder zu dieser machtpolitischen Ebene. Da muss ich mich auch noch dran gewöhnen. Es war ein ständiges Ringen, ne? Das muss man schon sagen. Und es war auch nicht so, dass der eine Partner dem anderen Partner immer so viel Raum gelassen hätte, sich selber zu verwirklichen. So, die SPD, der Bausewein, der war bei kritischen Diskussionen, bei kritischen Abstimmungen immer, wenn es drauf ankam und wir gesagt haben, nee, also das finden wir schlecht. Da war er eben dann auch ganz schnell bei der CDU und es gibt ja mehrere Mehrheiten im Stadtrat und die Rot-Rot-Grüne wäre eine, die viele Dinge mit vorantreibt und sozusagen, wo es auch viele Diskussionen gibt und ich denke, dass es auf jeden Fall weitergehen muss mit einer rot-rot-grünen Kooperation, werden wir dann sehen, wie das Wahlergebnis aussieht. Aber so eine strukturelle Gestaltungsanspruch, das ist schon völlig in Ordnung.
Sagt Matthias Beerwolf, er steht auf der Liste der zu wählenden Menschen, die in den Erfurter Stadtrat für die Linke reinziehen können, auf Platz 1. Was das für Auswirkungen hat, wenn man auf Platz 1 steht, das werden wir dann nochmal besprechen. Und wir werden das Wahlprogramm der Partei Die Linke im Stadtrat besprechen nach einer kurzen Musik von der höchsten Eisenbahn. Unzufrieden heißt das Stück von der höchsten Eisenbahn. Ob Matthias Beerwolf unzufrieden war oder ist, ob das der Grund ist, dass er nach 10 Jahren nicht mehr kandidiert für den Landtag, könnte man sagen, könnte aber auch sagen, es ist irgendwann mal gut nach 10 Jahren. Aber was er nicht lassen will, ist die Stadtpolitik, ehrenamtlich in der Kommune im Stadtrat zu sitzen. Deswegen steht er auf Platz 1 der Stadtliste der Partei Die Linke. Und jetzt wollen wir mal rausfinden, was denn eigentlich Erfurt braucht. Und wer ist Erfurt und was ist Erfurt und warum stehen bestimmte Dinge im Kommunalwahlprogramm der Linken. Das ist ja auch keine heterogene Gruppe, diese Partei und Stadtratsfraktionen. Da gibt es ja sicher auch unterschiedliche Auffassungen. Wie schwer ist es, so ein Kommunalwahlprogramm hinzukriegen, Herr Beerwolf?
Ja, das ist wohl so. Das stimmt. Gab es auch einige Diskussionen und Auseinandersetzungen.
Also Streit. Na, kommen wir mal zu den Dingen, die Ihnen am Herzen liegen. Wie gesagt, da muss in Erfurt was passieren. Ein Steckenpferd oder eine Leidenschaft ist ja der fahrscheinlose ÖPNV, also der fahrscheinlose öffentliche Personennahverkehr. Da sagen ja die Kritiker, jetzt ja die Spinner schon wieder, ne? Beerwolf spinnert, das lässt sich doch alles nicht bezahlen. Es gibt andere, die sagen, kann man drüber nachdenken, muss man diskutieren, mal sehen. Wie waren denn die Reaktionen auf diesen Vorstoß der Idee eines fahrscheinlosen ÖPNV in Erfurt?
In Erfurt stelle ich fest, dass es da seit dem OB-Wahlkampf 2012 tatsächlich eine Diskussion darüber gibt. Wir haben im letzten Jahr eine 5-teilige Veranstaltungsreihe zu dem Thema gemacht, die auch ganz gut besucht war und wo einfach auch ein weniger vorurteilsbehaftete Diskussion auch danach möglich war.
Also unideologischer oder?
Ja, naja, es ist ja schon, also es ist nicht, ja, Ideologie, es ist immer so schwierig, finde ich. Aber die Frage ist, wollen wir weiterhin den Autoverkehr unterstützen, subventionieren, befördern, auch in unserer Stadtplanung? Oder wollen wir nicht sagen, für uns ist sozusagen der Radverkehr, der Fußverkehr und eben der ÖPNV das Rückgrat der Mobilität und ja, das ist es für uns und das hat auch in der Linken eine ganze Weile lang gedauert, bis das gefruchtet hat oder bis man da zu einem Einsehen gekommen ist. Es hat viele Diskussionen gegeben, aber ich glaube so insgesamt, man muss dieses Thema vielleicht einbetten in etwas Größeres, nämlich in die Frage eines sozialökologischen Umbaus. Das ist etwas, was mir tatsächlich sehr am Herzen liegt. Die Frage, wie können wir die Stadt heute auf die Herausforderungen der Zukunft einstellen oder vorbereiten und da geht es eben um Klimawandel, da geht es eben um Ressourcenschonung, da geht es darum, dass das Erdöl alle wird, ne, nachweislich, wird keins mehr produziert von der Mutter Natur, wird nur noch welches entdeckt, aber selbst das ist ja schwierig. Ne? Und da muss man sich einfach Gedanken machen um alternative Verkehrssysteme und jetzt haben wir das technische Know-how, wir haben auch das Geld dafür. Ob das in 100 Jahren so der Fall sein wird, das weiß ich alles nicht. Aber ich glaube, dass man da heute schon auch gute Weichen stellen kann. Und da ist eben der ÖPNV eine ganz wichtige Komponente, weil er viel Energie verbraucht, weil er sehr teuer ist für die einzelnen Nutzer, aber eben auch für die Stadt. Und in diesem Sinne denke ich schon, dass man da ein Tor aufgestoßen hat. Und wie ich weiß, am Wochenende in Berlin bei einer Fachtagung, wo es genau um fahrscheinfreien Nahverkehr ging, da waren Menschen aus ganz vielen verschiedenen europäischen Ländern. Unter anderem war auch ein Kollege aus Tallinn dort von der Stadtverwaltung, der den fahrscheinfreien Nahverkehr in Tallinn vorgestellt hat. Und die kommen im Regelfall doch zu ganz positiven Schlüssen.
Der sozialökologische Umbau, das klingt erstmal gut und schön, das kann man irgendwie global nachvollziehen, aber für so eine Kommune, da ist es immer die Frage, es gibt nun mal die Autofahrer, die von außerhalb kommen, Leute, die gezwungen sind zu pendeln, also es gibt nun mal Autofahrer und Autofahrerinnen und Menschen, die auf diese Art von Mobilität nicht verzichten wollen. Und dann gibt es ja im Moment die Diskussion, die CDU befeuert das und sagt, Leute, wir können die Begegnungszone nur einführen, wenn wir auch mit den Autos, die nun mal da sind und die Autofahrer, da, wenn wenn es da Parkhäuser gibt, die müssen zumindest die Menschen die Möglichkeit haben, wenn es eine Begegnungszone gibt oder wenn sie umsteigen sollen auf Bus und Bahn, dass sie dann am Stadtrand oder auch in der Stadt, wenn sie reinkommen, tatsächlich ihre Autos abstellen können in Parkhäusern. Klingt doch erstmal nachvollziehbar, oder?
Klingt gut, lässt aber verschiedene Sachen außer Acht. Unter anderem den Umstand, dass je näher die Parkhäuser am Innenstadtring sind, desto mehr wirken sie natürlich auch verkehrsinduzierend. Da sagt man nämlich dann, wenn man irgendwo aus 30, 40, 50 Kilometern am Samstag nach Erfurt fährt zum Einkaufen, da fahre ich doch bis ins Parkhaus in die Innenstadt und dann haben wir den Salat. Die Zielstellung muss eigentlich sein, das Auto aus dem Innenstadtbereich herauszudrängen. Deshalb auch die Reduzierung von Parkflächen, glaube ich, ist eine ganz wichtige Sache. Rathausparkplatz wäre da so der erste Punkt. Johannesstraße wäre der zweite Punkt. Ne, die Straßenbahn hat jeden Tag Verspätungen, weil irgendeiner sein Auto nicht richtig parkt und der Straßenbahn im Weg steht. Da legt man sich natürlich mit einer Klientel an, das ist völlig richtig. Aber der Anspruch ist ja des Weiteren eben auch adäquate Alternativen zu schaffen, dass eben das kein Verzicht oder kein Verlust von Lebensqualität ist, mit dem ÖPNV
zu fahren. Auch nicht von Mobilität?
Auch nicht von Mobilität, genau. Sondern dass ich einfach guten Gewissens oben an der Thüringhalle mein Auto abstellen kann und da ist gut. Oder wenn ich das zwei, dreimal gemacht habe, im besten Fall hinterher dann mit dem Zug komme.
Also das ist so, ja, könnte man sagen, eine sanfte Umerziehung, klingt jetzt doof, aber doch die Leute dahin zu drängen und kann das Stadtpolitik machen?
Ja, freilich. Ich meine, es wurde ja auch der Katalysator eingeführt, es wurde das Anschnallen eingeführt und da haben auch alle erstmal gesagt, das geht doch überhaupt nicht, das ist eine Beschränkung meiner Freiheiten, das Rauchverbot wurde in Gaststätten eingeführt und so weiter und so fort. Und da kann man natürlich auch sagen, okay, wir rücken dem Auto ein wenig zu Leibe. Und man sieht ja heute schon, wenn man am Wenigemarkt unterwegs ist, wie sehr die Autofahrer ein schlechtes Gewissen haben und sich unwohl fühlen, tatsächlich in die Innenstadt zu fahren.
Naja, gut, es beobachte wirkt. Ich nicht bei allen, aber bei einigen wahrscheinlich schon. Kommen wir mal zum sozialen Wohnungsbau oder überhaupt zum Thema Wohnraum in Erfurt. Also da haben wir ja diesen Effekt Weimar, Jena, Erfurt. Also in Jena ist es noch ein bisschen heftiger, in Weimar auch und in Erfurt ist es auch immer schwieriger, bezahlbaren Wohnraum zu finden oder wenn man ganz konkrete Vorstellungen hat, wie man leben will, ist das schon nicht so leicht. Ist das auf Aufgabe einer Stadtverwaltung, sich um den Wohnraum zu kümmern, tatsächlich möglicherweise selber zu bauen, zu investieren oder sich um Bedingungen zu kümmern, dass bezahlbarer Wohnraum entsteht?
Ja, das ist eine Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge und da gehört das Wohnen ganz, ganz wichtig mit dazu. Und die KOWO als städtische Gesellschaft ist ja ein nicht unerheblicher Akteur auf dem Wohnungsmarkt. Und natürlich hat städtische Politik auch die Aufgabe, den Wohnungsmarkt auch zu beeinflussen und auch zu steuern. Das würde ich nicht einfach nur dem Markt an sich überlassen, sondern weil es eben auch eine soziale Frage ist, weil es eben auch ein öffentliches Gut ist, das Wohnen, muss da natürlich auch politisch öffentlich drüber entschieden werden. Und da geht es eben darum, um die Frage, was macht die KOWO an sich als kommunale Gesellschaft, Thema Wohnungsverkauf, Thema Privatisierung, Thema Wächterhäuser. Und da ist jetzt natürlich auch die Frage, welche Anforderungen setzt auch die Stadtpolitik an Wohnungsgesellschaften?
Was sind die konkreten Erwartungen? Also kann der viel Allgemeines finden im Kommunalwahlprogramm, aber was erwarten Sie jetzt von zum Beispiel von der KOWO oder von der Stadtverwaltung für Entscheidungen? Also müssten ja die Stadträte die Entscheidung treffen und das als Aufgabe an die Stadtverwaltung geben. Was muss da passieren?
Na, zum Beispiel die Frage sozialer Wohnungsbau. Ne? Das ist eine ganz wichtige, die brauchen wir und da war unser Vorschlag zum Beispiel in der Magdeburger Allee hinten auf dem Gelände vom Alten Ordnungsamt und dem EFAG-Depot fünfgeschossigen sozialen Wohnungsbau dort zu integrieren. Ne? Das würde ganz gut passen. Ist so nicht angenommen worden. Jetzt gibt es eine andere Lösung.
Was heißt nicht angenommen worden? Wer hat da nicht mitgezogen?
Die SPD, die wollen ja jetzt auch Mietwohnungsbau, aber weniger sozial. Aber das sind zum Beispiel so wichtige Punkte, wo ich glaube, dass man eben auch bei der Bebauung innerstädtischer Flächen, zum Beispiel sozialpolitische Aspekte mit betrachten muss. Weiterer Punkt ist, wir wollen gerne die KOWO zu einer Entwicklungsgesellschaft weiterentwickeln. Sprich, wir haben einiges kommunales Eigentum und uns geht es nicht darum, Eigentum sozusagen an große Investoren zu verhökern, weil wir uns damit sanieren müssen, sondern...
Aber das ist doch gar nicht passiert in Erfurt, oder?
Naja, 2006, 2007 ist das ja schon passiert. Da war ja so die Diskussion, verkaufen wir die KOWO komplett oder nur in Teilen. Aber Heute diskutieren wir ja sowas also unter anderen Vorzeichen weiter. Und da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, oder will auch die Partei Die Linke, dass die Kurve zu einer Entwicklungsgesellschaft weiterentwickelt wird, die jungen Familien auch dabei hilft, Wohneigentum aufzubauen. Also zum Beispiel über Möglichkeiten des Mietkaufs oder so, weil das eben auch erstens eine Eigentumsbildung für junge Menschen sein kann, wenn wir uns zum Beispiel mit der Thematik Altersarmut auseinandersetzen. Die bekommen ja alle keine Rente mehr. Und wenn sie dann so hohe Mieten bezahlen müssen von ihrer Rente, ist natürlich schwierig. Wenn man dann Wohneigentum hätte, wäre das auf jeden Fall eine finanzielle Entlastung auch fürs Alter. Und das sind Dinge, wo ich denke, dass die KOWO als kommunale Entwicklungsgesellschaft eben auch Leuten hier Perspektiven bieten kann.
Da sind Sie sich mit den Grünen und der SPD nicht ganz einig? Sonst hätten Sie es ja schon in den letzten Jahren machen können.
Richtig, richtig. Da gibt es natürlich Vorbehalte, aber das werden wir ausdiskutieren müssen.
Dann nach der Wahl oder wann auch immer.
Ja, richtig. Naja, und auch bei den Veranstaltungen, wo auch die Kandidaten miteinander.
Ach, das kommt jetzt auch noch
dann die genau, Kandidaten, es geht ja jetzt bald los. TH und TLZ haben schon angefragt.
Wissen Radio Sie, Frei auch.
Echt, ja?
Och, na. Wissen Sie eigentlich, wie das heißt im Fachjargon?
Nee,
ja. Kandidatengrillen.
Kandidatengrillen,
ja, heißt okay. Also, das darf man nicht offiziell sagen, aber das ist es wird dann, das ist nämlich dann hart für die Kandidaten. Naja. Aber das steht alles noch bevor und wir hören, bevor das Grillen weitergeht, ein Stück von Dirty Projectors, das Stück About to Die. Erfurt sozial und lebenswert gestalten, wer will das nicht? Die Linke will das und das hat sie gepackt in ein Wahlprogramm für die Legislatur 2014 bis 2019. Denn so lange werden Stadträte gewählt und eine, der auch gewählt werden möchte und sogar auf Platz 1 der Liste der Partei Die Linke steht, ist Matthias Bärwolf. Und wir können natürlich nicht das ganze Kommunalwahlprogramm durchhecheln, könnten wir, aber da würde die Zeit nicht reichen. Wir picken uns mal ein paar Punkte raus von Dingen, die Ihnen vielleicht am Herzen liegen. Ich kann mir vorstellen, dass Buga 2021 vielleicht nicht so Ihr Thema ist. Auf der anderen Seite, wenn Sie jetzt demnächst Stadt- und Raumplanung studieren, ist es dann doch wieder ein Thema. Ne? Was die Buga 2021 wird, ein großer Park und sag ich mal, schön für ein paar Wochen für Touristen alles hergerichtet. Oder kann das auch eine Chance sein für Stadtentwicklung, diese Buga 2021?
Die Buga muss oder ist eine Chance, die genutzt werden muss. Deshalb ist es so wichtig, dass auch im Vorfeld ganz breite Beteiligung stattfindet. Das bringt nur was für die Stadt auch, wenn wir da auch eine Linie reinbringen und wenn wir auch wissen, warum wir diese Buga machen wollen. Wenn wir die Buga nur machen wollen, damit 2,5-3 Millionen Touristen nach Erfurt kommen, dann sehe ich das schwierig. Wenn wir die nutzen wollen, um Stadtgebiete, Wohngebiete sozusagen zu entwickeln, wenn wir die Buga nutzen wollen, auch um strukturell, infrastrukturell Dinge auf die Reihe zu bekommen, dann wäre das eine ganz gute Möglichkeit. Und deshalb, ich habe so meine leidlichen Probleme mit diesen ganzen Großprojekten.
Wollte ich auch sagen, es könnte, es wäre in der Präambel der ersten Buga-Veröffentlichung steht genau das, Beteiligung. Wir wollen die Menschen mitnehmen. Passiert das derzeit? Gibt es einen Plan für Beteiligung, wo Sie sagen, ja, das ist in Ordnung?
Na, es gab jetzt die ersten Veranstaltungen oben in Erfurt Nord, Moskauer Platz da oben, die Region, das schien ein ganz guter Aufschlag gewesen zu sein, aber das muss eben weitergehen. Und ich war neulich in Hamburg gewesen bei der IBA, also bei der Internationalen Bauausstellung, und das ist eben auch so ein ganz, ganz schwieriges Thema gewesen, weil diese Großprojekte eben tatsächlich immer auch Aufwertungsprojekte sind, Verdrängungsprojekte sind, und da muss man, glaube ich, ganz, ganz doll aufpassen, mit welcher Zielrichtung man sowas macht. Und was ich mir zum Beispiel im Rahmen der Buga eben vorstellen könnte, wäre auch die Frage, wie bekommt man alternative Mobilitätsformen miteinander verknüpft? Also Stichwort Radwege, das halte ich für sehr wichtig. Beispielsweise auch die Frage Wiedergewinnung innerstädtischer Räume und Flächen. Da sind wir wieder beim Parkplatzthema. Aber auch, wenn ich mir so eine Themen angucke wie die regionale Versorgung von Kitas, ne? Und oder wenn ich mir so
Kitas wären mir jetzt gar nicht eingefallen, ja, bei Buga, bei Bundesgartenschau.
Genau, genau. Oder zum Beispiel die Leute von Transition Town haben ja ihren Garten da hinten in der Metallstraße. Also wie kann man auch Wohngebiete in solchen Bereichen
ja, also das heißt, belegen. So Bürgergärten als Lernorte für Menschen, die, also für ganz, Kinder, genau. Die sagen, da wird ein Gemüse...
Als Begegnungsort. So, und deshalb auch die Kita-Geschichte. Wir haben ja in unserem Wahlprogramm reingeschrieben, dass wir uns dafür stark machen wollen, die Essensversorgung in den Kitas stärker auch regional auszurichten. Und wir haben ja bislang das Problem, ne, da gab es ja diesen Skandal mit Sodexo, wo da chinesische Erdbeeren waren, hatten 20.000 Kinder in Ostdeutschland, hatten einen Durchfall, weil sie diese verschimmelten chinesischen Erdbeeren beim Kompott mit dabei hatten. Und eigentlich könnte man ja auch sagen, okay, Erfurt hat eine große Gartenbautradition, hat viel guten Boden ringsherum. Und warum kann man denn eigentlich nicht die Erfurter Kitas mit Lebensmitteln aus der Region versorgen?
Weil es zu teuer ist, so. Hört.
Ja,
würde ich jetzt sagen.
Genau, das ist ein Aspekt, das ist ein Ansatz. Natürlich ist das erstmal relativ teuer, aber da gibt es ja trotzdem Chancen da drin. So. Und da ist jetzt die Stadtpolitik gefragt. Beispielsweise hatten wir ja eine ganze Weile lang das Kita-Essen auch unterstützt mit einem Euro. Und wenn man solche Förderprogramme auflegen würde, glaube ich, hätte man auch was gekonnt. Und ich denke, dass es auch ganz wichtig ist, in die Wohngebiete sowas reinzutragen. Es gibt ja zum Beispiel am Berliner Platz diesen Garten der Begegnung. Ne? Da sind bislang viele Seniorinnen und Senioren, aber so die Mittelalterbevölkerung, die erreicht man da sehr wenig. Wenn man vielleicht mit der Kita vor Ort und in so einem Gartenprojekt kooperieren könnte, dann könnte man auch vielleicht die Eltern erreichen. Also es hat alles mehr Aspekte und mehr Dimensionen als immer nur dieses Problemlösungsmäßige. Und von daher hoffe ich eben, dass die Buga da auch ein paar Chancen bringt.
Also da haben Sie Hoffnung, auf der anderen Seite auch ein paar Befürchtungen. Was sind denn die größten Befürchtungen, wohin die Reise gehen könnte bei der Buga, bei der Bundesgartenschau 2021?
Ja, die größte Befürchtung ist, dass wir auf dem Haufen Schulden sitzen bleiben. Das ist eine ganz große Befürchtung. Die Befürchtung ist auch, dass die Buga eben keine Buga für Erfurter wird, sondern eine Buga für Touristen. Ich sehe ein, dass man irgendwo auch ein Kassenhäuschen hinstellen muss und den Leuten einen Eintritt abverlangen muss. Aber da ist die Frage, wo findet das statt, wie findet das statt und vor dem Nordbad, im Nordpark, das begrenzte Areal zu machen, weiß ich nicht, ob das die gute Lösung ist.
Aber das heißt, den Nordpark einzuzäunen zum Teil und Eintritt zu verlangen, auch für die Erfurter, das muss erstmal, da muss eine große Akzeptanzschwelle
überschritten werden. Ja, richtig. Und da müssen wir uns gemeinsam auf die Suche machen. Es gibt jetzt erste Entwürfe und erste Diskussionsprojekte. Aber da muss man auch relativ zügig, glaube ich mal, zum Punkt kommen, wo man sagt, da geht's und da geht's nicht.
Ein weiterer Punkt in Ihrem Wahlprogramm ist Kultur- und Freizeitangebote als Tafelsilber der städtischen Politik. Was meint das? Ist man Tafelsilber ist das, was man verkauft, wenn es einem finanziell schlecht geht? In dem Fall, dass Kultur- und Freizeitangebote abgebaut werden, weil es der Stadt schlecht geht? Oder wie muss ich dieses sprachliche Ding bewerten?
Na, die Kultur- und Freizeiteinrichtungen sind das Tafelsilber. Und das gilt es eben nicht zu verscherbeln, sondern dieses Tafelsilber gilt es zu pflegen mit Elsterglanz und was weiß ich nicht. Altes Schauspielhaus, ne? Ganz, ganz prominentes.
Da glänzt aber nichts mehr.
Richtig, das ist der Punkt. Da glänzt nichts mehr und man hat den Eindruck, dass der Bausewein, der Oberbürgermeister, auf einen großen Investor wartet, der mit dem Koffer vor der Haustür steht und sagt, hier sind 20 Millionen, ich mach dir das. Ähnliches ist ja auch im Petersberg, da ist uns ja das Hemd auch näher als die Jacke. Da sagt man, okay, die Parität, das ist ein großer Verband, die kriegen auch die Millionen bei der Bank. Wo wir sagen, wenn wir das mit der Kultur und der Kreativwirtschaft eigentlich ernst nehmen und wenn wir Erfurt als so ein Medienstandort auch weiterentwickeln wollen, dann braucht man Nährböden. Ne? Dann braucht man Nährböden, wo sich Leute eben für 2, 3, 4 Euro den Quadratmeter Mieträume organisieren können für Geschäfte, für Ateliers, für Werkstätten, was ja heute ein ganz großes Problem ist. Ne? Und das ist so die Frage. Lasse ich die Angebote, die es gibt, die Möglichkeiten, lasse ich die ungenutzt und warte eben auf den großen Investor oder sage ich, okay, es gibt eine Reihe von Menschen, die das Schauspielhaus bewirtschaften wollen. Es gibt eine ganze Reihe Menschen, die sich in der Defensionskaserne engagieren wollen und lasse ich das einfach zu, streue ich da so einen Nährboden aus, weil die Effekte, die hinterher für die Stadt rauskommen, auch was sozusagen eine Attraktivität in diesem Bereich angeht, die scheinen mir doch wesentlich größer, aber man hat davor Angst.
Nun ist die Frage, Kultur- und Freizeitangebote, das muss man erstmal definieren. Da geht es ja vielleicht auch um eine Mischung. Es gibt das Theater Erfurt, die Oper, es gibt sozusagen die Hochkultur, die etablierte Kultur, die auch mit der Geschichte natürlich zu tun hat. Es gibt also vom Weinfest bis zum Krämer Brückenfest ja die Dinge, die auch mit Tradition zu tun haben. Und es gibt ja die Subkultur, die Alternativkultur, das, was für junge Menschen interessant ist. Gibt es da eine ausgewogene Mischung in Erfurt oder gibt es da so einen Überhang in die eine oder in die andere Richtung?
Na, wir diskutieren ja gerade, ob Erfurt piefig ist oder nicht. Ne?
Ach, ich hörte davon. Hm?
Ja, genau. Und
große Betroffenheit, ne?
Ja, überall. Aber jetzt sage ich mal, ich komme ja von hier und wahrscheinlich werde ich auch hier sterben in diesem kleinen Städtchen. Aber natürlich ist es piefig. Meine Güte, da braucht man sich doch nicht drüber aufzuregen. Ja? Also wir sind ja eine kleine Provinzstadt in einem kleinen provinziellen Land. Da braucht man nicht so tun, als ob man Weltstadt ist. Martin Luther International Airport, der krebelt auch rum. Da fliegt kaum noch ein Flugzeug weg. Da braucht man nicht so zu tun, als ob man hier irgendwie das neue Berlin oder New York oder Prag sind. So, das, da glaube ich, muss man sich so ein bisschen auch mal ein bisschen erden. Und so, das ist das Erste. Das Zweite ist, diese Hochkultur, diese festivalorientierte Geschichte, das ist halt ganz, ganz wichtig für Touristen. Das ist als Anziehungspunkt, als Ausstrahlungspunkt dabei. Wir freuen uns, wenn viele Leute zum Weihnachtsmarkt kommen und zum Krämer Brückenfest. Das soll auch alles so weiter bleiben.
Hat auch was mit kulturellem Erbe zu tun, oder?
Das hat auch was mit kulturellem Erbe zu tun. Aber das ist eben auch eher so ein Punkt, der auch für die Stadtwirtschaft, also für die Wirtschaft in der Stadt ja auch ganz, ganz wichtig ist. Das ist bei der subkulturellen Schiene, glaube ich, was anderes und auch bei der soziokulturellen Schiene. Und da habe ich doch den Eindruck, dass die es sehr, sehr schwer haben, eben auch an Räumlichkeiten ranzukommen, sich irgendwo niederzulassen, eine gewisse Sicherheit zu haben und auch eine Offenheit in der Stadt zu spüren. Ich erinnere nur an das Kokolores-Festival, ne? Also am Brühler Garten. Da machen sich Leute auf den Weg und sagen, okay, wir nehmen diesen öffentlichen Raum wieder in Besitz und organisieren da was und es kostet auch kein Geld und es ist offen für alle, da kann jeder mitmachen. Und die Damen und Herren, die ringsherum Eigentumswohnungen gekauft haben, die haben sich ja Eigentumswohnungen in der Innenstadt gekauft, die wollen natürlich ihre Ruhe haben. Das nochmal zum Piefigen und Provinziellen. Und die machen dann natürlich Trouble bei der Stadtverwaltung. Und da heißt es dann natürlich, okay, Kokolores-Festival im Brühler Garten wird es wohl nicht mehr geben. Mhm. Und da gibt es keine Offenheit dafür.
Keine Offenheit bei wem? Bei den Stadträten, die Entscheidungen treffen, bei der Stadtverwaltung oder ist es eine allgemeine Grundstimmung? Wie würden Sie das jetzt fokussieren? Das jetzt, also ich höre ja raus die Kritik, dass Soziokultur, Subkultur, junge Kultur nicht den Freiraum hat, den es bräuchte. Das ist ja Ihre Kritik, oder?
Ja, das ist meine Kritik und das gibt es auf jeden Fall einen schweren Zugang im Stadtrat, das muss man auch sagen. Da ist es ganz schwer.
Ist das eine Altersfrage oder ist das eine Einstellungsfrage?
Ich glaube, das ist eine Einstellungsfrage. Das ist hat ganz viel auch mit einer Einstellung zu tun. Und es gibt natürlich auch in der Stadtverwaltung da große Vorbehalte. Da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Das sehe ich schon auch.
Das heißt, Stadtverwaltung müsste da offener werden, sagen Sie, und auch Stadträte, auch in Ihrer Partei, das ist ja dann sagen nicht eine Generationsfrage, aber auch eine Einstellungsfrage, da müsste was passieren. Das ist eine Sache, schätze ich mal, wo Sie sich einsetzen wollen als noch jüngerer Mensch?
Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch eine Sache, wo ich glaube, wenn man da in der Einstellung das ein oder andere ändert, also wie geht man eben mit solchen Initiativen um, wie hilft man ihnen, wie gibt man ihnen Zugang auch zu Räumlichkeiten, zu Flächen, muss man denen immer das Leben schwer machen, wenn es um Strom oder Hygienegeschichten geht oder so. Das sind ja so diese kleinen, detaillierten Geschichten. Und wenn man da einen Mentalitätswandel auf die Reihe bekommt und der Kulturdirektor ist ja dafür sehr offen für solche Ansätze, dann glaube ich, kann man da auch das ein oder andere entwickeln. Und deshalb hätte ich eben auch weniger Angst vor der Defensionskaserne als Kulturquartier. Ich fände das sehr spannend und ich glaube, dass da für die Stadt am Ende viel, viel mehr rauskommt. Vielfalt, Pluralität und dass da auch ganz neue Entwicklungswege auch bestritten und beschritten werden können.
Da ist in Ihrer Partei das Abstimmungsverhalten auch noch nicht klar, denn das wird ja am wievielten April entschieden?
Ja, jetzt bei der nächsten Stadtratssitzung.
Die ist wann?
Das weiß ich nicht, ich glaube 16. April oder so.
Ja. Kann man auf rvd.de nochmal gucken, ich habe das auch nicht im Kopf. Also das heißt, in wenigen Tagen wird das eigentlich entschieden, was wird mit der Defensionskaserne. Da geht auch ein Riss durch Ihre Partei, nehme ich an.
Ja, also das ist schon so der Fall. Da gibt es eben die Leute, die da ein bisschen Befürchtung haben, dass diese Bürgergeschichte, dass sie eben nicht trägt. Aber wir sind da doch ganz, ganz gut dabei, Leute auch zu überzeugen, mit Leuten zu reden. Und die Ausstrahlung und die Auswirkungen, die das hätte, dessen sind sich doch die Kollegen schon auch bewusst so. Und deshalb habe ich auch bewusst nochmal das Schauspiel angesprochen, was natürlich ein Bombenschritt wäre zum Beispiel, wenn die Stadtverwaltung Erfurt oder die Stadt Erfurt Teil der Genossenschaft würde. Ne? Dann sieht es natürlich auch finanziell nochmal ein bisschen anders aus für die Genossenschaft, dann wenn da vielleicht auch die Kowo oder die Stadtwerke sich beteiligen, wären ja alles Modelle, wo man sagen kann, okay, auf so eine Art und Weise kann man eben auch solche Initiativen helfen.
Kommen wir mal zum weiteren Thema, Drehkreuz des Verkehrs, Erfurt als gastliche Stadt. Ich weiß nicht, ob das so Ihr Steckenpferd ist, aber Fakt ist ja, dass durch die IC-Anbindung dann tatsächlich wirklich wir zum Mittelpunkt der Welt, also nicht mehr,
ne? Also zum Mittelpunkt der Welt, ja.
Mittelpunkt der Welt durch ICE. Aber was ja natürlich klar ist, dass das doch schon ein Drehkreuz wird und Erfurt noch mehr ins Zentrum Deutschlands rückt, zumindest verkehrstechnisch, und das ja eine Möglichkeit ist. Und dann gibt es ja gerade die Diskussion, die Planung um die ICE City und die Möglichkeiten. Ist das eine Chance für Erfurt? Das ist ja zwar kein öffentlicher Personennahverkehr, also der ist aber der Fernverkehr, der über die Schiene läuft.
Ist das, ja, das ist eine Chance? Also es hat auf jeden Fall eine Chance, sich als Ort zu etablieren, wo Tagungen und Kongresse stattfinden, auch von Menschen, die sozusagen Nachhaltigkeitsansprüche versuchen zu leben. Das ist schon auf jeden Fall richtig, das glaube ich, da gibt es ein Potenzial. Aber auch das ist wieder so eine zweischneidige Geschichte, denn das Gebiet, worum es ja geht, da gibt es natürlich auch, wenn man sich die ICE City Ost anguckt, Tromsdorfstraße die Richtung, ne, was da gerade an Spekulationen läuft. In der Tromsdorfstraße sind ja viele Migranten zum Beispiel, und die Investoren oder die Besitzer der Häuser vermieten ganz ungern gerade Wohnungen, weil sie eben darauf spekulieren, wenn die ICE City kommt, da viel gebaut wird, dass sie dann ihre Objekte zu wesentlich höheren Preisen auch am Markt dann nochmal absetzen
können. Aha, da ist ja so ein kleines Kiez entstanden, könnte man sagen.
Genau,
und
genau.
Das ist jetzt in Gefahr?
Das ist in Gefahr, da das sollte man auf jeden Fall nicht vernachlässigen, und es gibt noch weitere Punkte, die man da durchaus kritisch sehen kann und muss, nämlich dass bei der Planung dieser ganzen Hotels und so auch schon wieder große Parkhäuser geplant sind. Und wenn ich mir dann vorstelle, wir sind Drehkreuz für den ICE, wollen genau auf diese Zielgruppe, warum brauche ich dann eigentlich so viele Parkhäuser wieder, ne, und so viele Parkflächen? Das geht alles nicht so ganz auf. Aber da hat der Stadtrat die Entscheidung getroffen, dass es in diese Richtung gehen soll. Und da muss man jetzt bei der konkreten Umsetzung eben versuchen, ja, darauf zu achten, dass man eben das nicht alles mit Parkhäusern vollstellt.
Wir hören ein paar Takte Musik und dann reden wir abschließend noch über die Schwerpunkte, die Matthias Beerwolf hat, wenn er wieder in den Stadtrat einzieht. Er steht also auf Platz 1 der Liste für die Partei Die Linke. Ja, ist denn schon Sommer? Na klar. Zumindest also jetzt gefühlt. In welcher Stadt wollen wir leben? Welche Stadt wollen wir? Das stellt, die Frage wird gestellt in dem Wahlprogramm der Linken für die Erfurter Kommunalwahl am 25. Mai. Da wird nicht nur ein neues Europaparlament gewählt, auch ein neuer Stadtrat. Einer, der für die Linke auf Platz 1 steht, ist Matthias Beerwolf. Wir begleiten ja viele Kandidaten und begleiten auch den Kommunalwahlkampf, und deswegen spreche ich mit Matthias Beerwolf. Und in der letzten Runde stelle ich nochmal die Frage, welche Stadt wollen wir? Welche Stadt wollen Sie, Herr Beerwolf? Sie sagen, Sie werden die Stadt nie verlassen und hier wahrscheinlich alt werden und hier geboren und sterben. In welcher Stadt wollen Sie denn sterben und leben?
Ich möchte gerne in einer offenen Stadt leben, in einer Stadt, die für ihre Menschen da ist, für die diese Menschen auch wichtig sind, die diese Menschen auch hört, sie einlädt, mitzudiskutieren, und die eben auch Entscheidungen mit den Menschen gemeinsam trifft und fällt. Das wäre mir ganz, ganz wichtig. Und dann hätte ich natürlich die Hoffnung, wenn wir die Menschen daran beteiligen, dass es dann natürlich auch eine soziale Stadt ist, dass es eine Stadt ist, die ein vielfältiges kulturelles Angebot hat, dass es eine Stadt ist, die auch Menschen aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen integriert und dafür auch offen ist. In so einer Stadt möchte ich gerne leben. Eine Stadt vielleicht auch, die sehr gut integriert ist in die regionale Wirtschaftsstruktur. Ich möchte gerne in einer Stadt leben, die es gut hinbekommt, ökologische Anforderungen mit sozialen Ansprüchen auch zu verknüpfen. Stichwort energetisch saniertes Wohnen zum Beispiel muss man sich eben auch leisten können. Das sind so die Punkte, wo ich denke, wenn wir da haben wir noch Potenzial in Erfurt.
Das ist jetzt Politikerdeutsch, da haben wir noch Potenzial. Das heißt,
Erfurt, da muss was gemacht werden,
genau. Muss was gemacht werden. Erfurt steht ja gar nicht so schlecht da. Also wenn man sich andere Kommunen anschaut, nicht nur in Thüringen, kann man sagen, um Gottes Willen, das ist ja doch schon auf der einen Seite eine Luxussituation, den Stadtfinanzen geht es nicht so schlecht. Klar gibt es einen Sanierungsstau bei Straßen und auch bei Kitas. Das ist ja nicht so einfach, aber trotzdem geht es Erfurt ja nicht schlecht. Oder
nee, das ist schon so. Nee, das ist schon so. Erfurt geht es nicht schlecht, das ist allemal so. Aber wie gesagt, 120 Millionen Euro Sanierungsstau alleine bei den Grundschulen. Ne? Verkehr hast du selber angesprochen. Aber ich glaube, dass Erfurt vor allem eines machen muss, und zwar müssen wir uns mal hinsetzen. Wir müssen uns hinsetzen und mal überlegen, wo wollen wir eigentlich hin als Erfurt. Ne? Also jedes Mal, wenn ich nach Erfurt reinkomme, da ist jedes Mal Erfurt als Standort des Maschinenbau, als Standort der Logistik, als Standort der Kindermedien, als Gartenbaustadt. Und wir wissen eigentlich gar nicht so richtig, was ist Erfurt für eine Stadt. Wir wissen nur, sollen viele Leute kommen, viele Touristen und möglichst viel Geld hier lassen. Und da sind sich alle einig, dass wir sozusagen eine Einkaufsstadt sein wollen müssen. Und da frage ich mich dann, was sagen eigentlich die Leute am Berliner Platz oder am Ried, wenn sie in die Innenstadt kommen und eben kein Geld haben? Und in einer Einkaufsstadt ohne Geld ist auch doof, ne? So, und das ist schwierig, so, wenn sozusagen am Stadtring so imaginär so eine Schiebetür ist, wo Einkaufszentrum drüber steht, weil in so einer Einkaufsstadt ohne Einkommen kannst du nicht einkaufen, hast du nicht verloren. Und wir müssen aber die Stadt auch so gestalten, dass auch diejenigen, die da ja weniger finanzielle Mittel zur Verfügung haben, die geringere Einkommen haben, dass die eben auch in dieser Stadt leben, dass die in dieser Stadt auch ein Recht haben auf eine gute Lebensqualität und eben auch auf Mitbestimmung.
Sagt Matthias Bärwolf, der für die Partei Die Linke wieder in den Stadtrat einziehen möchte. Auf Platz 1 ist er in der Liste. Wir hören uns vielleicht zu dem einen oder anderen Stadtgespräch nochmal wieder. Ansonsten dann in einem Nachgespräch, wie es gelaufen ist, am 26. Mai möglicherweise. Bis dahin viel Glück, alles Gute und viel Kraft für die Kommunalwahl.
Ja, vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.